Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Das Tagesgespräch.
Herr Ogi, 7 Jahre lang sind Sie bei der UNO gewesen, als Sonderberater für den Sport im Dienst von Entwicklung und Frieden. Jetzt geben Sie das Mandat auf Ende Jahr ab. Warum jetzt?
Weil es jetzt Sinn macht, weil es jetzt für mich auch richtig ist und weil die Funktion von einem Berater für den Sport im Zusammenhang mit Frieden und Entwicklung, ich unterstreiche Frieden und Entwicklung, jetzt in der UNO auch soll institutionalisiert werden. Das heisst, ein Büro in Genf und ein Büro in New York. Das haben wir bis jetzt gehabt. Aber jetzt bekommt es eigentlich noch ein bisschen eine grössere Bedeutung innerhalb vom UNO-Systems.
Also Sie haben das ja ehrenamtlich gemacht und jetzt wird das eigentlich ein richtiger Posten, eine Bestätigung für Ihre Arbeit.
Das ist eigentlich die Folge von verschiedenen Resolutionen, die angenommen worden sind im Sinn von Sport, Frieden und Entwicklung. Und es ist auch eine Folge vom Bericht vom Internationalen Jahr des Sportes. Und das jetzt, verschiedene Länder haben das gefordert und der Generalsekretär wird das jetzt so ausführen.
Mit welchem Gefühl gehen Sie, Herr Ogi?
Ich gehe mit einem zweispältigen Gefühl. Das eine Gefühl ist sehr positiv. Ich habe unglaublich viel gesehen, viel Schicksal miterlebt. Ich habe Kinder gesehen, die sich Reis holen, die enttäuscht waren und dort mitnahmen, von Sport treiben, Fußball spielen. Ich habe die Kinderaugen am Ende des Spiels gesehen. Da ist Hoffnung entstanden. Auf der anderen Seite konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass es so eine grosse Armut hat in unserem Land. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass alle 12 bis 15 Sekunden ein Kind stirbt, weil es zu wenig zu essen hat. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man so mit viel Hass aufeinander zugeht. Ich muss einfach sagen, die Welt ist irgendwie aus dem Gleichgewicht geworfen worden. Die Welten müssen wir versuchen zu verändern. Politik, die Wirtschaft, die Wissenschaft und die Religion hat eigentlich das oberste Ziel, nämlich eine friedlichere Welt aufzubauen und eine terrorfreie Welt aufzubauen, nicht erreicht. Also gibt es vielleicht andere Ideen, Möglichkeiten, Instrumente, die können mithelfen können, selbstverständlich mit der Politik, der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Religion. Und da könnte der Sport im Sinn von Spiel, Spass, Freude, Bewegung, Respekt vor allem, könnte vielleicht eine Generation aufbauen, wo, wenn sie mal in die Positionen von der Welt reinwächst, nachher die Welt ein bisschen anders, besser und friedlicher würde gestalten.
Jetzt, wo Sie angefangen haben im 2001, dann ist die Idee, dass man mit Sport kann irgendetwas bewegen kann, Krieg beenden oder Hass beenden, ist fast ein belächelt worden als sehr idealistisch. Das ist jetzt schon weniger, es ist ziemlich etabliert worden, auch Integrationsarbeit in Sport. Wie sehen Sie die Entwicklung? Wie ist das passiert? Oder wann ist die Wende gekommen?
Meine Aufgabe habe ich versucht, das aufzubauen. In der ersten Phase habe ich müssen mal versuchen abzuklären, was in der UNO schon gemacht wird. Ich habe festgestellt, dass einzelne Projekte im Wachsen waren, aber es hat eine Koordination gefehlt. Und es ist auch darum gegangen, Bewusstsein zu schaffen. Das ist das Wichtigste gewesen, Bewusstsein zu schaffen. In der zweiten Phase, hat sich das ergeben mit dem Internationalen Jahr des Sportes und der Sporterziehung. Auch hier Betonung auf Sporterziehung 2005. Da ist darum gegangen, Impulse zu geben, Projekte zu lancieren, Ideen zu verwirklichen. Und das mit den Regierungen, mit den Entwicklungsorganisationen, mit NGOs, nicht-gouvernementalen Organisationen und vor allem auch mit Sportverbänden. Und das ist eigentlich recht gut gegangen. Immerhin haben im Internationalen Jahr für Sport 125 Nationen von 192 damals mitgemacht. Wir haben Tausende von Projekten können lancieren und wir haben Millionen von Menschen können bewegen. Und jetzt in der dritten Phase ist es darum gegangen, die Nachhaltigkeit zu sichern. Also, dass das nicht irgendwie ein Feuer ist, das gerade ablöscht, sondern dass es weitergeht. Und da sind wir jetzt dran, ganz intensiv die Nachhaltigkeit abzusichern. Und vor allem ist das Schwergewicht in dieser Phase noch Sport- und Friedensförderung. Und zu diesem Zweck haben wir in Kongo, Demokratische Republik von Kongo, mit den Blauhelmen und mit den Regierungen haben wir dort Aktivitäten entwickelt, auch in Partnerschaft mit dem Internationalen Olympischen Komitee. Wir haben das auch gemacht in Liberia. Wir sind jetzt dran, das aufzubauen in der Elfenbeinküste. Also es hat sich schon sehr viel da. Auf der anderen Seite kann man die Aufgabe, die wir jetzt da erklärt haben, die kann man nicht, das Resultat kann man nicht morgen ernten. Wir tun heute an und für sich sehen, was da in 20, 30, 40 Jahren soll als Ernte können eingefahren werden. Das heisst, dass wir dann eine bessere, friedlichere, geordnetere und auch eine gefreutere Welt werden haben.
Sie haben zwei Orden erwähnt, Sie haben Liberia erwähnt, Sie haben Kongo erwähnt. Herr Ogi, wo das angefangen hat, also wo Sie mit Ihrer Arbeit angefangen haben, wie haben Sie denn das gemacht? Mit dem Fußball unter dem Arm in so ein Land und gesagt, also mit Sport kann man etwas bewegen. Haben die Leute nicht gedacht, der hat nicht ganz alle?
Ja, das ist auch ein Bild, das vielleicht hier gezeichnet worden ist. Und das ist natürlich völlig falsch. Das sind sehr, sehr grosse vorbereitende Arbeiten sind da nötig. Man muss mit der Instanz in der UNO reden. Da sind verschiedene Agenturen von der UNO sind da involviert. Dann muss man Partner suchen. Das ist nicht ganz einfach. Partner, die bereit sind, an Ort und Stelle mitzuhelfen. Dann muss man Material suchen. Material, das zur Verfügung gestellt wird, dass man mit diesen Kindern oder diesen Ärmsten etwas geben kann, dann braucht es Helfer, die kommen und mitmachen in diesen schwierigen Verhältnissen, die Idee, die Philosophie zu verwirklichen, nicht nur davon zu reden, sondern auf dem Terrain, in der Hitze, in der Wärme, im Sand, im Staub, mit diesen Kindern, die vielleicht vor zwei Jahren aufeinander geschossen haben, die zu überzeugen, dass es jetzt darum geht, nicht mehr zu schiessen, das Gewehr abzugeben, Ball zu übernehmen und jetzt mit dem Ball anfangen zu spielen. Ich war dort dabei gewesen, habe das gesehen mit eigenen Augen. Ich kann euch sagen, das sind Bilder, die man nie kann vergessen. Aber es ist einfach nicht so, dass man kommt, wirbelt den Staub auf, so quasi ja, wie mit dem Helikopter und ging wieder und dann tut noch ein paar Bälle ausdehlen. Das ist ja völlig falsch. Das ist eine immense Vorbereitungsarbeit ist da dahinter. Dann ist eine Durchführung, eine Umsetzung, das ist auch wiederum mit grossen Schwierigkeiten verbunden. Manchmal ist auch gefährlich, man muss da so ganz offen und ehrlich muss man das eingestehen. Und dann ist es sehr wichtig, dass es eben dann nachhaltig wirkt, dass es weitergeht, dass man Leute hat, die an Ort und Stelle die Idee weiter ausüben, die Idee verwirklichen, nachhaltig machen.
Sie haben geredet von Kindersoldaten, also Liberia, 14 Jahre lang Bürgerkrieg, Kindersoldaten im Einsatz. Jetzt stehen die plötzlich auf dem Feld und spielen Fußball. Wie haben Sie das erlebt? Das kann man sich irgendwie fast nicht vorstellen, dass die auch aufeinander geschossen haben und plötzlich sind die auf einem Fußballfeld zusammen.
Ja, und das hat aufgewühlt, oder? Es hat überrascht auf der einen Seite, dass das möglich ist, mit dem einfachen Instrument Sport, mit dem einfachen Ball Fußball, den man gegeben hat. Es hat eine Veränderung ausgelöst. Es gibt halt nichts, gar rein nichts, wo ein traumatisiertes Kind so rasch oder für 15 Minuten vielleicht kann aus diesem Zustand rausnehmen als Spiel mit dem Ball. Ich muss das als Skifahrer und ein Mann aus der Kälte und des Winters, muss ich das sagen. Der Fußball hat magnetische Kraft heute auf die Kinder. Und das ist unglaublich, wenn man das sieht, wie die Gewehr abgegeben haben. Dann ein Gewehr, vielleicht noch nachgetrauert haben. Aber plötzlich ist es der Ball. Und der Übergang vom Gewehr zum Ball ist so frappant gewesen. Sie haben den Ball angenommen, sie haben mit dem Ball anfangen zu spielen, sie haben den Gegner gesehen, sie wollen ein Goal schiessen, sie sich wollen integrieren in eine Mannschaft, sie wollen solidarisch sein mit der Mannschaft, sie die Regeln wollen akzeptieren von diesem Spiel, sie den Schiedsrichterentscheid wollen akzeptieren, sie wollen Freude haben im Erfolg, der aber morgen schon wieder bestätigt werden muss. Sie sind zufrieden gewesen, weil sie haben verloren, aber sie haben gewusst, das ist nicht eine Weltuntergangsstimmung. Also, das ist alles, das sind unglaubliche Eindrücke, die man da bekommen hat. Und ich muss sagen, ich bin offensichtlich ein glücklicher Mensch, dass ich das mal noch erleben durfte. Nach dem Bundesrat bin ich mit dem Schnellzugstempo vielleicht so zur Sache durchgelaufen. Und jetzt habe ich das ein bisschen am eigenen Leib miterfahren. Das ist also schon ganz, ganz eindrücklich.
Gibt es eine Begegnung, die Ihnen besonders geblieben ist in diesen 7 Jahren, wo Sie so viel umgereist sind?
Vielleicht die glänzenden Augen. Die Enttäuschung, wenn wir gekommen sind und wenn wir gegangen sind, die glänzenden Augen. Daraus auch gewisse Dankbarkeit, da eine gewisse Anerkennung, dass man ihnen etwas gebracht hat, dass man ihnen Hoffnung gebracht hat, dass man ihnen Zuversicht gebracht hat, dass man ihnen vielleicht Freude gebracht hat, dass man ihnen Spass gebracht hat. Kind, in Flüchtlingslager, die gekommen sind. Einmal pro Tag. Mit ihren Händen sie konnten Reis holen. Duno hat ihnen Reis gegeben. Enttäuschung. Totale Niedergeschlagenheit. Und eben mit diesen Kindern anfangen zu spielen. Sport machen, bewegen, Freude haben, Spass haben. Ein Spiel gemacht, Regeln erklärt. Und dann, wenn man gegangen ist, die glänzenden Augen. Das war das eine Dankbarkeit, die man gespürt hat. Und am anderen Tag ist man wieder gekommen, hat man wieder gespielt und sie sind ganz anders daher. So, sie sind aufgestellt gekommen, sie haben Freude gehabt, sie haben gelacht, sie haben Spass gehabt. Und damit glauben sie auch an ihre Zukunft, glauben sie an ein besseres Überleben. Und das ist auch ganz wichtig. Das ist auch ganz wichtig für uns hier. Sonst kommen die Leute kommen und klopfen uns an, probieren mit Schiff, mit alten Schiffen über das Mittelmeer zu fahren und klopfen dann bei uns an und verlangen Einlass. Es ist doch sicher richtig, dass man versucht, denen dort zu überleben, zu ermöglichen. Und für können dort zu überleben, braucht es Hoffnung, braucht es Halt, braucht es Zuversicht, braucht es auch Unterstützung halt von uns. Und da macht, ich muss sagen, macht die Schweiz in der Entwicklungshilfe sehr, sehr gute Arbeit mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hat.
Herr Ogi, Sie sind rund um den Erdball gereist, schon ein Haufen Mal wahrscheinlich in all diesen Jahren. Wenn Sie so schauen haben, was hat die Schweiz für ein Bild im Ausland? Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, man muss schon ehrlich sagen, es ist unterschiedlich. Es ist sehr gut, das Bild in Asien, auch in China. Es ist auch sehr gut in Afrika. Es ist interessant gewesen, wenn ich gekommen bin, als UNO-Untergeneralsekretär, bin ich von den Staatsoberhäuptern empfangen worden, ja gar nicht müssen fragen. Und dann hat es natürlich automatisch auch eine Diskussion gegeben über die Schweiz und man hat mir ein Bild gezeichnet von der Schweiz und ich darf sagen, das ist, auch in Südamerika ist das immer sehr gut gewesen und da macht die Schweiz einfach auch über die UNO sehr gute Arbeit, das darf man sagen. Seitdem, dass wir in der UNO sind, jetzt ein bisschen mehr als 5 Jahre, hat man eigentlich den richtigen Ton, den richtigen Tritt hat man gefunden und hat sich am richtigen Ort engagiert. Es ist vielleicht ein bisschen weniger gut in Europa. Ich hatte ein bisschen weniger zu tun in Europa. Meine Botschaft war in Europa am schwierigsten gewesen, zu vertreten, die Botschaften so zu verstehen, dass man sich engagiert hat. Hat jetzt zwar auch gebessert in den letzten 2 Jahren. Und vielleicht in Amerika ist es einfach so, dass Europa als Ganzes mit Ausnahme von England und von Irland, nicht zuletzt wegen der vielen Einwanderer und vielleicht noch ein bisschen Frankreich, Deutschland, dass man Europa nicht so zur Kenntnis nimmt, dass man natürlich weiss, was in der Schweiz auch ein bisschen alles passiert, aber dass man es immer leider Gottes ein bisschen negativ darstellt. Das haben wir ja gesehen, wenn hier Demonstrationen stattfinden, dann kommt es in den amerikanischen Zeitungen. Wenn aber positive Sachen stattfinden, was immer wieder der Fall ist in der Schweiz, dann wird das ein bisschen unterdrückt und nicht zur Kenntnis genommen. Also es ist, man kann sagen, es ist gut, es ist in gewissen Ländern, in gewissen Regionen ist es sehr gut, die anderen müssen wir vielleicht immer etwas dafür tun, dass es besser wird. Das Image von der Schweiz hängt sicher auch ab von der Art und Weise, wie wir politisieren, wie die Wirtschaft floriert und wie wir vor allem Probleme lösen.
Man vergisst manchmal, dass, wo Sie zur UNO gegangen sind, dass die Schweiz dann noch gar nicht bei der UNO war. Sind Sie dort mehr darauf angesprochen, auf das hat sich das geändert, wo dann die Schweiz Mitglied worden ist von der UNO?
Also für mich war klar, wenn die Schweiz hätte den UNO-Beitritt abgelehnt, dann hätte ich mich zurückgezogen. Das wäre nicht richtig gewesen, wenn ich die Aufgabe als Untergeneralsekretär in der UNO hätte übernommen. Die Schweizer Bevölkerung sagt nein und Rogi macht weiter. Das wäre nicht gegangen. Das ist ganz klar, das habe ich mit dem Kofi Annan noch so abgemacht. Und die Schweiz hat dann ja gesagt und damit habe ich die Aufgabe natürlich weiter erfüllen. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass die Schweiz von Zeit zu Zeit Persönlichkeiten zur Verfügung gestellt und innerhalb von der UNO auch Ämter übernimmt. Wir sind, am Anfang habe ich so ein bisschen gespürt, ja, man ist noch nicht so geübt oder noch nicht so bereit, dass es sogar ein Altbundesrat sich jetzt da in die UNO-Tätigkeit einbringt.
Und, also von der Schweiz her oder vom Ausland her?
Nein, vom Ausland her ist das, hat die Schweiz in der UNO eine gute Stellung gehabt, aber wir haben einfach gewusst, wir sind auf dem Beobachterposten, wir sind nicht dabei. Also, und das ist vorbei. Also vielleicht ein bisschen die Idee, ganz leicht, dass wir so ein bisschen Rosinenpicker auf der einen Seite beobachten. Auf der anderen Seite, wenn es darum geht, an irgendeinem Ort mitzumachen, sind wir nicht dabei. Das ist weg vom Tisch. Und das ist innerhalb von der UNO haben wir jetzt eine sehr gute Stellung, nicht zuletzt durch die sehr gute Arbeit, die wo in New York jetzt heute der Botschafter Maurer und seine Vorgänger ausübt und Gehör findet und einfach im richtigen Moment die richtigen Ideen einbringt. Das Timing ist ja immer ganz wichtig. Das Agenda-Setting, wie man heute so schön sieht, ist sehr wichtig. Wenn bringt man was ein, muss man das gewisse Gespür haben. Und das wird also, muss sagen, es wird sehr gut gemacht.
Ich habe schon mal gesagt, Sie sind sehr viel unterwegs. Ich weiss gar nicht, wie viel in dieser Zeit, dass Sie in der Schweiz verbracht haben. Wie sehen Sie jetzt eigentlich nach diesen 7 doch recht bewegten Jahren? Was haben Sie für ein Bild von der Schweiz jetzt?
Ich habe ein gutes Bild von der Schweiz. Also, ich meine, das Schönste eigentlich in meiner Tätigkeit ist auch immer wieder zurückzukommen. In meine geliebten Berge zu gehen und auch wieder feststellen, was wir eigentlich im Vergleich zu anderen haben oder nicht haben. Und wir haben unsere Vorfahren haben das Land nicht verwaltet, sondern hervorragend gestaltet. Und wenn man das vergleicht, die Stabilität oder die politische Stabilität, die hat uns sehr viel gebracht. Und deshalb dürfen wir stolz sein auf das Erreichte. Aber wir müssen immer und immer wieder noch so Rechenschaft abgeben, was um uns herum passiert. Es kann nicht gleich sein, was zwischen Indien und Pakistan passiert. Es kann nicht gleich sein, was beispielsweise im Konflikt zwischen Israel und Palästina passiert. Der Stachel im Fleisch von der heutigen Weltproblematik ist in diesem Konflikt zwischen Israel und Palästina. Und solange wir das Problem nicht lösen können, also wir, ich weiß schon, der Schlüssel, der ist in Washington, aber solange das Problem nicht gelöst ist, gibt es einfach nicht eine Welt, die vom Frieden beherrscht wird. Wir haben noch über 50 Konflikte in der Welt, das ist unakzeptierbar. Wir haben nach wie vor Hunger, wir haben Armut, wir haben Naturkatastrophen, die uns plötzlich überraschen. Lang sind sie weit, weit weg gewesen, plötzlich sind sie auch in der Nähe von uns. Das Berner Oberland hat es bricht, Lies hat es in diesem Jahr 3-mal bricht. Wir haben Krankheiten, die uns überraschen. Und wir sind nicht vorbereitet. Wir haben, ich denke nicht einmal an die Vogelgrippe. Wir haben SARS. SARS hat dazu geführt, dass wir die Uhren- und Schmuckmesse in Basel vor 3 Jahren, glaube ich, kurzfristig müssen absagen. Also, was in der Welt passiert, hat irgendwie auch einen Zusammenhang. Wenn Indien und Pakistan beispielsweise, was vor etwa 4 Jahren der Fall war, wieder von Krieg geredet haben, beides Nuklearmächte, dann sind wir hier nicht im Schutzraum. Und übrigens, bei diesem Konflikt haben wir probiert, mit der Cricket-Mannschaft, mit dem Cricket-Verband, haben wir probiert, da ein Cricket-Spiel auch zu organisieren zwischen Indien und Pakistan. Zuerst sind die Inder nach Pakistan gegangen im Dezember 2004 und dann sind die Pakistani im 2005 nach Indien gegangen, haben tadellos Cricket gespielt, haben grosse Beachtung gefunden, haben die Supporter, die mitgegangen sind, haben sich perfekt aufgeführt, korrekt aufgeführt. Der Präsident Musharraf hat zum Ministerpräsident Singh müssen und wo ich mit dem Kofi Annan, der Musharraf, getroffen habe, hat gesagt, it was not the politicians who made the relationship better between India and Pakistan. It was cricket, it was sport. Also ähnlich wie in den 70er Jahren, wo die diplomatischen Beziehungen zwischen Amerika und China aufgenommen wurden. Es ist auch durch ein Tischtennis, durch ein Tischtennisspiel, Tabletennis, sind die diplomatischen Beziehungen aufgenommen. Der Sport hat die eine unglaubliche Kraft. Aber müsste der Sport ihm die Kraft müsste man zuerkennen und sie vielleicht auch einsetzen. Jetzt sind wir vor den Olympischen Spielen. In Peking, eine Plattform. Ich hoffe, dass man etwas auslösen kann. Beispielsweise das Problem nicht gerade lösen, aber das Problem von Süd- und Nordkorea auf den Weg zur Lösung bringen.
Sie haben gesagt, dass es nicht gleich sein kann, was auf der Welt passiert. Haben Sie denn das Gefühl, dass das in der Schweiz manchmal der Fall ist? Dass man manchmal vielleicht zu fest auf das schaut, was da innen passiert?
Nein, das würde ich nicht sagen. Es ist natürlich, Außenpolitik ist immer, sagen wir mal, mit Problemen verbunden. Aber wir müssen wissen, die Welt ist zur Tagesschau geworden. Wir müssen wissen, alles, was passiert, alles, was jetzt Down Under in Australien könnte passieren oder in Myanmar, Burma, das wird in Sekundenbruchteile auch zu uns kommen. Und das hat Auswirkungen. Wenn irgendeine Bombe platzt, irgendwo im Ort, in der Welt, dann hat das sofort Auswirkungen. Es hat Auswirkungen auf den Tourismus, es hat Auswirkungen auf die Börse, es hat Auswirkungen auf die Wirtschaft, es hat Auswirkungen auf unser Verhalten. Wir werden sofort zurückhaltender. Wir reisen vielleicht weniger. Wir haben vielleicht einfach zurückhaltende Einstellung. Und das ist das, was wir vielleicht noch nicht ganz begriffen haben. Alle Vorkommnisse in der Welt, vor allem die negativen, haben direkte Auswirkungen auch auf unser Leben hier in der Schweiz.
Herr Ogi, Sie sind da eigentlich am Vorabend der Bundesratswahl. Es ist ziemlich genau 20 Jahre, seit Sie selber zum Bundesrat gewählt worden sind. Weckt das Erinnerungen oder sind Bundesratswahlen für Sie sehr weit weg nach dem, was Sie gemacht haben?
Ja, es ist wie ein Film, der wieder abläuft, oder? Man weiss wieder, was passiert ist am Vorabend, wo man dann noch von der Nacht der langen Messer geredet hat, wo man gesagt
hat, ja, so du hast... Haben Sie so empfunden?
Ich bin nicht dabei gewesen, aber es hat natürlich Leute gehabt, wo in den entsprechenden Etablissements waren und mir ein bisschen berichtet haben und gesagt, es geht oder es geht nicht oder es geht erst im zweiten Wahlgang. So solche Sachen, so Informationen sind schon gekommen, aber ich bin am 9. Dezember 1987 bin ich genau gleich wie immer bin ich um 4:45 aufgestanden, bin gerade joggen. Und dann plötzlich habe ich aber schon leichter gesehen. Plötzlich ist ein Freund auf mich zugefahren. Und der hat mir noch alles Gute wünschen, so um 4:45. Und dann bin ich ins Bundeshaus. Und dann habe ich eigentlich gewartet, der Dinge, die da kommen. Und, irgendwie bin ich, ist das natürlich schon ein ganz besonderer Moment. Und echt, vielleicht einer von den wichtigsten Momenten im Leben ist nachher der, wenn man den Eid ablegt. Und dann sich voll und ganz in Dienst vom Land und Leute stellt.
Wie fest haben Sie die jetzigen Bundesratswahlen mitverfolgt?
Ja, ich bin natürlich viel im Ausland und unterwegs, aber es ist ja klar, wenn man mal selber in diesem Bundesrat war, dann interessiert das ihm natürlich. Dann tut man die Vorgänge und die Berichterstattung tut man natürlich schon verfolgen und man tut es analysieren und man tut es fragen, aber man tut sich, ich habe jetzt zu dieser ganzen Geschichte einfach auch nicht geäussert und wette mich dazu nicht äussern, aber das interessiert natürlich sehr, sehr stark und ich würde morgen würde ich auch vor Radio und vor Fernsehen hocken und das mitverfolgen.
Sind Sie froh, wenn Sie schauen, jetzt im Vorfeld ist ja wahnsinnig viel politisiert worden. Es ist um Parteikollegen auch gegangen, vor allem von Christoph Blocher gegangen. Sind Sie froh, dass Sie nicht mehr Bundesrat sind? Ist das anders gewesen zu Ihren Zeiten oder ist das bei jeder Bundesratswahl
zu gut? Wenn Sie die Frage so stellen, dann sage ich ja.
Und warum?
Ich muss das ja nicht begründen, weil jedes zu seiner Zeit und das Problem sind vielleicht heute ein bisschen anders. Als damals. Auch wir haben uns natürlich auseinandergesetzt. Wir haben auch gestritten intern, betone intern. Wir haben gerungen um Lösungen, um die besten Lösungen für das Land und für das Volk und für die Leute. Aber wir haben probiert, am Schluss einen Konsens zu finden. Das ist typisch in diesem Land von 4 Kulturen, 4 Sprachen, 26 Kantonen, 3000 Gemeinden. Da muss man immer auch konsensfähig sein. Und dann hat man den Entscheid, hat man ertragen, alle miteinander gegen aussen, vielleicht mit wenigen Ausnahmen. Und ich muss sagen, das ist eine ganz interessante, hochspannende Zeit gewesen. Es ist natürlich auch eine sehr anspruchsvolle Zeit gewesen. Aber ich darf sagen, man muss aufpassen und nicht sagen, damals ist es besser gewesen, heute ist es schlechter. Oder heute ist es besser, damals ist es schlechter gewesen. In das Spiel lasse ich mich nicht ein. Die Leute müssen miteinander arbeiten und müssen miteinander irgendwie den Gang finden, den sie gehen will.
Und das trauen Sie ihnen zu, dass sie den Gang finden?
Ich bin überzeugt, dass jedes beseelt muss sein mit dem Willen, nur im Interesse vom Land zu arbeiten und zu arbeiten und zu entscheiden und nicht nur im Interesse der Partei.
Herr Ogi, ich habe gelesen, Sie sind noch Mitglied der SVP. Sie sind ein sehr weltoffener Vertreter der SVP. Sie sind im Dienst der UNO gestanden. Die SVP, also Ihre Partei, wird hier wahrgenommen als eigentlich viel weniger weltoffen. Sie bleiben aber bei der SVP.
Was heisst, Sie sind noch? Ich würde bleiben SVP-Mitglied. Auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, aber das Leichteste wäre jetzt einfach davon zu rennen, davon zu springen, adieu zu sagen, das mache ich nicht. Obwohl, dass ich in die Politik nicht mehr eingreife, in die nationalschweizerische Politik, das mache ich nicht. Wenn man mal aus dem Bundesrat ist, dann soll man schweigen. Wenigstens, du nicht also so gesehen. Aber das heisst nicht, ich habe der Partei auch sehr viel zu verdanken. Ich war Parteipräsident, ich war im Bundesrat 13 Jahre. Und das darf man nicht vergessen. Und die SVP ist nicht schlecht. Die SVP hat eine ganz gute Politik, aber vielleicht nicht überall die beste. Und deshalb muss man nicht jetzt meinen, aufgrund von dem werde ich jetzt die Partei verlassen. Das mache ich nicht.
Sind Sie im Ausland eigentlich darauf angesprochen worden? Man hat ja viel lesen, dass zum Beispiel die Inserate, die gelaufen sind im Wahlkampf oder die Schafe oder ein schwarzer Schaf aus, hat man Sie je gefragt, bei welcher Partei Sie sind?
Ich bin gestern an der Pressekonferenz in Genf angesprochen worden. Ich bin auch angesprochen worden im Ausland, das stimmt. Interessanterweise in Amerika und Nicht in Afrika, nicht in Asien, nicht in Südamerika.
Sie haben gesagt, Herr Rogi, Sie äußern sich auch nicht mit Prognosen oder politischen Statements zur Bundesratswahl morgen. Eine Schlussfrage habe ich noch. Sie sind 65, Sie geben Ihr Mandat bei der UNO Ende Jahr ab. Der Herr Ogi im Ruhestand, das kann man sich kaum vorstellen.
Probiert noch das vorzustellen. Und was ich mache, das ist jetzt im Moment, ist das noch nicht spruchreif.
Herr Ogi, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke euch, Frau Brunner.